Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal. Willkommen zu den Nachrichten. Rumänien war, ist und bleibt strategischer Partner und engster Unterstützer der Republik Moldau, erklärte Premierminister Ilie Bolojan nach seinen Gesprächen am Donnerstag in Bukarest mit seinem Amtskollegen aus Chișinău, Alexandru Munteanu, der sich auf seiner ersten Auslandsreise seit seinem Amtsantritt befand. Bolojan betonte, dass beide Staaten gemeinsame Projekte vertiefen müssten, insbesondere im Bereich der Vernetzung von Energie- und Verkehrsinfrastruktur, den bilateralen Handel ausbauen und die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich intensivieren müssten. Premierminister Munteanu hob seinerseits hervor, dass Rumänien die Republik Moldau nie vergessen habe, sie auf ihrem Weg nach Europa unterstützt und wichtige Investitionen getätigt habe. Zuvor war der moldauische Regierungschef von Präsident Nicu Șordan empfangen worden, der erklärte, Rumänien sei nach wie vor der aufrichtigste und entscheidendste Unterstützer der Republik Moldau auf allen Ebenen, insbesondere bei der Modernisierung des Staates, Reformen und der europäischen Integration. Ich habe die neue Regierung dazu aufgerufen, entschlossen und verantwortungsvoll zu handeln und dabei Wirtschaftswachstum, das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger der Republik Moldau und die EU-Integration in den Mittelpunkt zu stellen, schrieb der Präsident auf Facebook. Alexandru Munteanu traf sich außerdem mit den Parlamentspräsidenten. Er wird von ihrer Majestät Margareta, der Hüterin der rumänischen Krone, empfangen. Präsident Nicu Șordan stellte am Mittwoch Rumäniens neue nationale Verteidigungsstrategie vor. Feindselige Aktionen Russlands werden als größte Bedrohung für die nationale Sicherheit identifiziert. Das Dokument hebt jedoch auch andere Schwachstellen hervor, die vom demografischen Wandel bis hin zur schwachen Verwaltungskapazität des Staates reichen. Eine weitere klar definierte Schwachstelle in der nationalen Verteidigungsstrategie ist die Korruption. Das Dokument steht zur öffentlichen Debatte und soll am 24. November vom obersten nationalen Verteidigungsrat verabschiedet werden. Zwei Tage später wird der Präsident das Dokument voraussichtlich im Parlament vorstellen. Am Donnerstag kommt die größte Militärübung des Jahres, die auf NATO-Übungsplätzen in ganz Rumänien stattgefunden hat, zu Ende. Dacian Fall 2025 begann am 20. Oktober und brachte 5000 Soldaten aus 10 NATO-Mitgliedstaaten sowie 1200 Fahrzeuge und technisches Material zusammen. Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Soldaten kam aus Frankreich, dem Rahmenpartner in Rumänien. Die Übung wurde von der multinationalen Division Südost im Hauptquartier in Bukarest koordiniert und bildete den Abschluss der temporären Aufwertung der NATO-Kampfgruppen in Rumänien und Bulgarien auf Brigadeebene. Nach dem Pressetag am Mittwoch fand am Donnerstag auf dem Truppenübungsplatz Cincu im Kreis Brașov der Tag der Ehrengäste statt. Verteidigungsminister Ionuț Moșteanu nahm gemeinsam mit weiteren Offiziellen und Botschaftern teil. Rumäniens Finanzminister Alexandru Nazare nahm am Donnerstag an der Sitzung des Rates für Wirtschaft und Finanzen, kurz ECOFIN, in Brüssel teil. Für Bukarest ist die Annahme des Ratsbeschlusses zum überarbeiteten Wiederaufbau- und Resilienzplan Rumäniens eines der wichtigsten erwarteten Ergebnisse. Alexandru Nazare sollte voraussichtlich betonen, dass dieser Schritt die ambitionierte Anpassung des Reform- und Investitionsprogramms des Landes an die aktuellen Gegebenheiten bestätigt. Diese Anpassung ist unerlässlich, um nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen und die nationale wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu stärken. Der Wiederaufbau- und Resilienzmechanismus ermöglicht es EU-Mitgliedstaaten, über ein Unterstützungsprogramm, das die durch die Covid-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen und sozialen Schäden beheben soll, auf Finanzmittel zuzugreifen. Die rumänische Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Roxana Mânzatu gab am Donnerstag bekannt, dass das Erasmus-Plus-Programm im Jahr 2026 über ein Budget von über 5 Milliarden Euro für Mobilitäts-, Ausbildungs- und Bildungsprojekte in ganz Europa verfügen wird. Laut einer Pressemitteilung der Vertretung der Europäischen Kommission in Rumänien werden die Mittel die Kompetenzentwicklung, Inklusion, den digitalen und grünen Wandel sowie ukrainische Schüler und Lehrer fördern. Die Ankündigung erfolgte am selben Tag, an dem Mânzatu in Brüssel den Europäischen Gipfel für Bildung und Kompetenzen ausrichtete. An der Veranstaltung nahmen über 500 Bildungs- und Arbeitsminister der EU sowie Organisationen und Unternehmen aus dem Bildungsbereich teil. Erasmus Plus 2026 bietet Mobilitätsmöglichkeiten für über 1 Million Teilnehmer und bindet über 100.000 Organisationen ein. Soweit die Nachrichten.
Sie hören das deutschsprachige Funkjournal von RRI. Rumäniens Präsident Nicuș Ciordan hat am Mittwoch den Entwurf der neuen nationalen Verteidigungsstrategie für den Zeitraum 2025 bis 2030 vorgestellt. Das zentrale Konzept trägt den Titel »Solidarische Unabhängigkeit«, ein Leitmotiv, das Rumäniens Haltung in einer zunehmend instabilen Weltordnung widerspiegeln soll. Die Strategie benennt nicht nur äußere Bedrohungen wie Russland, sondern auch innere Schwächen von Korruption über Verwaltungsmängel bis hin zum demografischen Rückgang. Ein Hintergrundbericht von Corina Cristea, ich heiße Alex Terescu. Der zentrale Begriff der nationalen Verteidigungsstrategie Rumäniens für den Zeitraum 2025-2030 lautet solidarische Unabhängigkeit. Das gab Präsident Nicuș Ciordan am Mittwoch bekannt, als er den Entwurf des Dokuments vorstellte, das derzeit in der öffentlichen Debatte steht. Dieses Konzept entstehe, so der Präsident, in einem geopolitischen Kontext, in dem die internationale Ordnung zunehmend in Frage gestellt werde. Nicuș Ciordan betonte, weltweit sei eine Zunahme militärischer Spannungen zu beobachten, ebenso wie eine Tendenz zur Gruppierung autoritär regierter Staaten, während gleichzeitig die Fähigkeit internationaler Organisationen, eine regelbasierte Ordnung aufrechtzuerhalten, abnehme. Der Präsident sprach auch über den technologischen Fortschritt und die Digitalisierung. Er erklärte, dass die Interaktion mit sozialen Netzwerken Manipulation und Desinformation begünstige, weshalb gezielte Verteidigungsmechanismen dagegen entwickelt werden müssten. In diesem Zusammenhang müsste Rumänien seine Partnerschaften bewahren und seine nationalen Interessen innerhalb der EU, der NATO und in den Beziehungen zu den USA geltend machen, so der Staatschef. Die feindlichen Handlungen Russlands gelten in der Strategie als Hauptbedrohung für die nationale Sicherheit. Doch das Dokument nennt auch andere Verwundbarkeiten, vom demografischen Rückgang bis hin zur geringen Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. Die öffentliche Verwaltung hat einige Probleme. Zunächst einmal, und das war für mich ehrlich gesagt ein Schock oder zumindest eine Überraschung, arbeitet die Verwaltung selbst auf nationaler Ebene nicht mit Daten. Es gibt viele Situationen, in denen Entscheidungen nicht datenbasiert getroffen werden. Wir sehen kaum Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen. Jede verfolgt nur ihre kleine sektorielle industrielle Politik. Deshalb fehlt uns eine integrierte Vision und ebenfalls aus diesem Grund gibt es auch keinen Innovationsgeist bei den Menschen in der Verwaltung. Ein weiteres klar benanntes Problem in der Strategie ist die Korruption, so der Präsident. Laut dem neuen Dokument sollen die Nachrichtendienste künftig wieder eine wichtige, aber klar abgegrenzte Rolle im Kampf gegen dieses Übel übernehmen. Was das Phänomen der Korruption betrifft, habe ich ausdrücklich drei Dinge erwähnt. Erstens eine integrierte Herangehensweise, das heißt Zusammenarbeit aller Institutionen, die dafür zuständig sind. Zweitens die Einbindung der Nachrichtendienste bei der Datenerhebung zu diesem Thema. Und nur bei der Datenerhebung, ausdrücklich ohne Beteiligung an strafrechtlichen Ermittlungen oder Gerichtsverfahren. Und drittens die Korrektur gesetzlicher und administrativer Mechanismen, die die Rechtsprechung in Korruptionsfällen verzögern. Das Dokument soll am 24. November vom Obersten Verteidigungsrat verabschiedet werden. Zwei Tage später wird Präsident Nicu Jordan die neue Verteidigungsstrategie im Parlament in Bukarest vorstellen.
Es geht weiter im Funkjournal von Radio Rumänien International. Rumänische Gewerkschafter setzen Proteste gegen die Sozial- und Lohnpolitik der Regierung fort. Dazu hören Sie einen Beitrag von Bogdan Matei. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Tausende Mitglieder des Nationalen Gewerkschaftsbundes BNS, einer der größten Gewerkschaften in Rumänien, protestierten am Mittwoch erneut im Zentrum Bukarests. Sie waren unzufrieden mit den Sparmaßnahmen der Regierung und dem damit einhergehenden Kaufkraftverlust der Bevölkerung. Demonstranten aus allen Gesellschaftsschichten versammelten sich zunächst auf dem Viktoriaplatz in der Nähe des Regierungspalastes und zogen dann vor die Hauptministerien. Sie forderten unter anderem eine Anpassung der Gehälter an die Inflationsrate sowie bessere Arbeitsbedingungen. Die Menschen fordern eine Erhöhung des Mindestlohns und ein Ende der staatlichen Stellenstreichungen zur Reduzierung des Haushaltsdefizits. Rumänien wies im vergangenen Jahr das höchste aller 27 EU-Mitgliedstaaten auf. Was jetzt geschieht, ist Dummheit, keine Reform, so die Gewerkschafter. Zuvor hatte die BNS angekündigt, die Angelegenheit der Europäischen Kommission vorzulegen, sollte die prowestliche Regierung der Sozialdemokraten, der Nationalliberalen, der Union rettet Rumänien und des Ungarnverbands an ihrem Vorschlag festhalten, den Mindestlohn einzufrieren. Dies verstößt gegen die Berechnungsformel eines Gesetzes, das auch von der Regierung verabschiedet wurde. Die BNS begrüßte die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, die die Gültigkeit der EU-Richtlinie über angemessene Mindestlöhne sowie deren wesentliche Bestimmungen zur Förderung von Tarifverhandlungen und zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, diesbezügliche Aktionspläne zu entwickeln, bestätigt. Die BNS erklärt außerdem, dass die Nichteinhaltung des im Nationalen Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Anpassungsmechanismus, der mit Brüssel vereinbart wurde, die Umsetzung der von Rumänien eingeleiteten Reformen gefährden und zum Verlust von EU-Fördermitteln führen könnte. Beobachter des rumänischen öffentlichen Lebens halten die Nervosität der Gewerkschaften für durchaus berechtigt, da die Sozial- und Lohnpolitik der Regierung den Lebensstandard der Bevölkerung beeinträchtigt. Die Leitung der Nationalbank hat kürzlich den vierteljährlichen Inflationsbericht verabschiedet. Darin prognostiziert sie einen leichten Rückgang der Inflation in den kommenden 9 Monaten. Im Oktober sank sie leicht auf 9,8% nach 9,88% im September, während der EU-Durchschnitt bei 3,2 lag. In Rumänien ist dies auf das Auslaufen der Strompreisobergrenze am 1. Juli und die Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Verbrauchsteuern zum 1. August zurückzuführen. Laut dem Nationalen Statistikinstitut wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal im Vergleich zu 2024 nur um 0,3%, nachdem sie zu Jahresbeginn stagniert hatte. Experten zufolge könnte dies auf eine nahezu stagnierende Wirtschaftstätigkeit hindeuten, die in der öffentlichen Wahrnehmung praktisch nicht existent oder sogar rückläufig ist.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
In diesem Herbst feiert es seine 20. Ausgabe. Das internationale Festival für zeitgenössische Musik Meridian, das seinerzeit von Adrian Iorgulescu als Präsident des Komponistenverbandes ins Leben gerufen wurde, hat es geschafft, die Aufmerksamkeit der Liebhaber zeitgenössischer Kunst zu fesseln und sich dabei neu zu erfinden. Seit 2019, als die Komponistin Diana Rotaru, die inzwischen die künstlerische Leitung des Festivals übernommen hat, zum Team stieß, erhielt die Veranstaltung eine neue Struktur. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Anna Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüße ich Adina Olaru. Die Eröffnung des Festivals fand dieses Jahr zeitgleich in den 4 Gastgeberstädten statt. Bukarest, Cluj, Iași und Timișoara. Dort gab es zeitgleich Kammerkonzerte renommierter Künstler, 4 absolute Uraufführungen, zeitgenössische Tanzinstallationsperformances sowie immersive Projektionen. Über letztere haben wir mit Ioana Buraga, bildende Künstlerin, gesprochen.
Când am cunoscut-o pe Diana, lucram într-o agenție de publicitate.
Als ich Diana kennenlernte, arbeitete ich in einer Werbeagentur. Und die Zusammenarbeit mit dem Festival kam damals wie ein echter Hauch frischer Luft, weil uns hier freie Hand und volles Vertrauen geschenkt wurde. Und das in Kombination mit Dianas Energie und ansteckendem Enthusiasmus machte den gesamten Schaffensprozess zu einer Freude. Jetzt arbeiten wir bereits das 3. Jahr in Folge mit dem Festival zusammen. Und es ist eine Bindung, die mit jeder Ausgabe organisch gewachsen ist. Das erste Jahr war das Konzept Persona, ein Projekt, bei dem wir 8 neu interpretierte Stammesmasken schufen, die anschließend in 3D gedruckt wurden und die wir als Preis an das Publikum vergaben. Es war eine andere Erfahrung für uns, weil wir Technologie mit Symbolik und der Idee von Identität kombinierten, einem Thema, das in der zeitgenössischen Kunst immer wiederkehrt. Es folgten Sony Magicon, ein Konzept, das wir über mehrere Jahre entwickeln wollen, um eine visuelle und konzeptionelle Kontinuität zu schaffen. Die visuellen Schöpfer sind Ioana Buraga und ihr Partner. Mehr Einzelheiten dazu, Ioana Buraga.
Noi suntem Ordo et Cao, un duo creativ multidisciplinar.
Wir sind Ordo et Cao, ein multidisziplinäres Kreativkollektiv, bestehend aus mir und Vlad Grigore. Ein Name, unter dem wir gerne den Kontrast zwischen Ordnung und Chaos, zwischen Struktur und Freiheit erforschen. Wenn wir unsere Arbeit in 2 Hauptbereiche unterteilen müssten, würden wir sagen, dass Ordo et Cao an der Grenze zwischen Werbung und Unterhaltung lebt. Im Bereich Werbung schaffen wir visuelle Markenidentitäten, Produktverkäufe, Kampagnen und Kommunikationsstrategien. Wir lieben es, kohärente und ausdrucksstarke visuelle Geschichten zu bauen, unabhängig davon, ob es sich um eine Handelsmarke oder ein Kulturprojekt handelt. Im Bereich Unterhaltung arbeiten wir mit 2D- und 3D-Animationen, visuellen Erlebnissen und Sounddesign und arbeiten sowohl mit unabhängigen Akteuren als auch mit Kulturorganisationen zusammen. Für uns ist dies ein Terrain, das völlige Ausdrucksfreiheit bietet, wo wir experimentieren und neue Ideen erforschen können, ohne so viele Einschränkungen. Tatsächlich waren es gerade die Kulturprojekte, die uns den Weg zu Diana Rotaru und damit zum Meridian Festival ebneten. Ioana Buraga stimmte uns vor der Eröffnung darauf ein, wie wir die geschaffene Atmosphäre in vollen Zügen genießen können.
Personajul central al festivalului în această ediție este regina Sonny Magico.
Die zentrale Figur des Festivals in dieser Ausgabe ist die Königin des Sonny Magicons, ein magnetisches Symbol, das etwas Hypnotisches hat, eine Energie, die dich anzieht, deine Neugier weckt und dich herausfordert, deine Komfortzone zu verlassen. Es ist letztlich wie eine Einladung zum Spektakel, zur Entdeckung, zur Verbindung, zur zeitgenössischen Musik. Und dieses Jahr wollten wir weitergehen. Wenn wir bisher das Äußere der Königin und ihr öffentliches Bild erforscht haben, haben wir uns nun entschlossen, in ihre innere Welt einzudringen. So entstand Sonny Magic Land, eine 15-minütige Animation, die im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung im Opern- und Multimedia-Studio der Nationalen Musikuniversität Bukarest gezeigt wird. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass sie gleichzeitig in 4 Städten stattfindet, in Bukarest, Cluj, Iași und Timișoara. Es wird wie eine echte kollektive Erfahrung sein. Sonny Magic Land ist tatsächlich eine Verkörperung der inneren Welt der Königin, ein surrealistisches Paradoxon der Sinne. Es ist eine Welt, in der man mit den Augen hört und mit den Ohren sieht. Eine Welt, die wie ein Spiegel sein möchte, in dem sich jeder Betrachter zumindest für einen einzigen Moment wiederfindet. Joanna Buraga lud uns zu allen Veranstaltungen des Festivals ein, das als Ganzes erlebt werden sollte, mit Musik, Performance, Animation und der Energie des Publikums. Und sie machte uns neugierig auf zukünftige Projekte.
În ceea ce privește viitorul, deja am început să discutăm cu Diana despre noi posibile surprize.
Was die Zukunft betrifft, so haben wir bereits begonnen, mit Diana über mögliche neue Überraschungen für die nächsten Ausgaben zu sprechen. Wir mögen Projekte, die kohärent geschlossen sind, die eine einheitliche Vision haben. Und wir können irgendwie jene visuelle Komponente einbringen, die sie verbindet und unvergesslich macht. Für uns ist Odo et Kao ein Raum des Wachstums. Wir suchen ständig nach Weiterentwicklung, nach Zusammenarbeit mit Menschen, die uns inspirieren und danach Projekte zu entwickeln, die Kunst näher an das Publikum bringen. Unser Traum ist es, im Laufe der Zeit Künstler zusammenzubringen, Gelegenheiten und Räume zu schaffen, in denen diese die Sichtbarkeit und Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Das motiviert uns Tag für Tag. Die Idee der kreativen Gemeinschaft, des Austauschs, der gegenseitigen Inspiration. Und ich denke, genau das macht das Meridian Festival auch. Es schafft einen lebendigen, offenen Raum, in dem sich die Disziplinen vermischen, in dem sich Musik, Bild und Emotion ergänzen. Ein Beginn des Novembers voller künstlerischer Erlebnisse.
Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Weiter geht das Programm von Radio Rumänien International mit unserer Rubrik Neue Heimat, neues Leben. Anthony Fekete wurde 1954 in London, England, in einer Familie ungarisch-jüdischer Emigranten geboren. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Beratung im Bereich Finanzdienstleistungen, ist Spezialist für Zahlungsdienste und Unternehmer. Er hat internationale Studien in Großbritannien, Frankreich und Deutschland absolviert und eine Karriere in England, Deutschland, im Nahen Osten, Russland, Neuseeland und Osteuropa, auch in Rumänien, aufgebaut. Ich kam zum ersten Mal 1977 nach Rumänien und meine Verbindung zu Rumänien ist ziemlich lang. Meine Mutter wurde in Ungarn geboren, aber ihre Eltern stammten aus Oradea und ein Teil der Familie blieb in Oradea. Der erste Besuch im Jahr 1977 hat mich stark beeindruckt. Ich war Student und kam mit einer Studentendelegation aus England nach Rumänien. Beim British Council gab es einen Kulturaustausch. Eine rumänische Delegation kam nach England und der Leiter dieser Delegation war Nicu Ceaușescu. Ich habe ihn zwar nicht getroffen, aber ich war der Leiter der englischen Delegation, die im Gegenzug Rumänien besuchte. Danach organisierte ich einen Austausch zwischen der City University in London und der Technischen Universität Bukarest. Das war 1978. Ich hielt weiterhin Kontakt zu Rumänien und in den 1990er Jahren arbeitete ich bei General Electric. Ich war am Kauf von Banken in Rumänien beteiligt im Rahmen des Privatisierungsprozesses und hatte damals eine engere Verbindung zu Rumänien. Es hat mir sehr gefallen und 2004 hatte ich die Möglichkeit zurückzukehren und zum ersten Mal in Rumänien zu leben. Ich habe insgesamt 6 Jahre in Rumänien gewohnt, zwischen 2004 und 2011 in Bukarest und danach bin ich nach Ungarn zurückgekehrt, wo ich lange gearbeitet habe. Aber ich habe die Verbindung zu Rumänien aufrechterhalten und komme sehr oft hierher, beruflich und aus kulturellem Interesse. Ich finde, die Kultur und Geschichte Rumäniens sind äußerst interessant und ich habe eine ziemlich große Bibliothek mit Raritäten, die ich in Rumänien gekauft habe. Alte rumänischsprachige Bücher, die für die rumänische Geschichte wichtig sind, für die Aufklärungszeit und die Entwicklung der Sprache. Das sind Themen, die mich sehr faszinieren. Rumänien ist in der Tat ein multikulturelles Land, aber ich weiß nicht, warum die Rumänen nicht akzeptieren wollen, dass es mehrere Kulturen in Rumänien gibt. Für mich ist das etwas sehr Positives. Die Geschichte Rumäniens und Moldaus ist reichhaltig. Was hat ihn hier am meisten beeindruckt? Mich hat beeindruckt, dass die Rumänen eine schwere Geschichte hatten, aber ein offenes Volk sind. Die Menschen sind aufgeschlossen, sie haben keine übertrieben nationalistische Haltung. Ich finde es schön, dass Rumänien Teil Europas sein möchte. Dass es offen ist, das war für mich etwas Positives. Ich habe mich in Rumänien wohlgefühlt, habe viele Freunde hier und ich komme 5 bis 6 Mal im Jahr her. Sowohl zum Arbeiten als auch um seltene Bücher zu suchen. Ich habe einen sehr positiven Eindruck von Rumänien. Ich glaube, das Land hat sich in den letzten 20 Jahren stark entwickelt. Mir gefällt, wie es sich wirtschaftlich und gesellschaftlich entwickelt hat und zu einem europäischen Land geworden ist. Was würde er in Rumänien verändern? Zuerst habe ich aus Sicht der Entwicklung große Veränderungen in der Straßeninfrastruktur gesehen. Rumänien hat sich enorm entwickelt. Ich glaube, es gibt noch viel zu tun. Das Gesundheitssystem in Rumänien muss weiterentwickelt werden. Es geht um Geld, aber es gibt in Rumänien private Krankenhäuser, die, glaube ich, dem Niveau der Deutschen entsprechen. Und man kann dort viel schneller einen Arzttermin bekommen. Ein weiterer negativer Punkt, denke ich, ist die Situation der Rumänen in Deutschland. Sie ist äußerst schwierig und es gibt ein sehr verzerrtes Bild von Rumänien. Ich glaube, die rumänische Regierung muss etwas tun, sich für die Rumänen hier in Deutschland einsetzen, weil sie nicht integriert sind, ihre Kinder in der Schule Schwierigkeiten haben und ich denke, es gibt ein ernstes soziales Problem unter den Rumänen, die in Deutschland leben. Das ist nicht gut für das Ansehen Rumäniens in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Anthony Fekete verließ 2011 Rumänien in Richtung Ungarn und lebt heute in Deutschland. Was vermisst er an Rumänien? Ich vermisse meine Freunde, ich mag die Sommer in Rumänien. Ich weiß, dass es heiß ist, aber das Leben ist offen. Ich mag die Atmosphäre dort. Deshalb komme ich oft nach Bukarest. Es gibt in Rumänien sehr schöne Dinge, Städte wie Timișoara oder Târgu Mureș. Letztes Jahr war ich im Donaudelta. Das ist ein einzigartiges Erlebnis. Rumänien hat sehr viel zu bieten. Es ist reich an Kultur, reich an Freundschaft und ich habe mich bei euch sehr wohl gefühlt.
Sie hören Radio Rumänien International.
Jazz Universe.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zu unserer Jazz-Ecke. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen das neueste Album des seit geraumer Zeit in Bukarest lebenden und wirkenden italienischen Saxophonisten Paolo Profeti vorstellen. In einem Interview mit unserem Sender von 2015 eröffnete Profeti, dass er im Alter von 13 Jahren mit dem Erlernen des Saxophonspielens begann, nachdem er zufällig eine Platte mit John Coltrane und Rashid Ali gehört hatte. Das Saxophon schien ihm besonders kraftvoll zu sein und zog ihn in seinen Bann. Er legte deshalb nach mit einem Studium an der Internationalen Musikakademie in Mailand, am Centre de Musique Didier Lockwood bei Paris und schließlich am Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi in Mailand. Nach Bukarest zog ihn die Liebe zu einer rumänischen Frau. Seit 2013 lebt Paolo Profeti in der rumänischen Hauptstadt. Hier gründete er das Musikerensemble European Collective, mit dem er 2015 das erste Album namens Waiting for Bucharest herausbrachte, gefolgt von Glide im Jahr 2019. Profeti ist Mitglied in mehreren Orchestern des rumänischen Rundfunks und Solist der Big Band von Radio Rumänien. Das dritte und bisher letzte Album von Paolo Profeti and European Collective nennt sich Peer Out, was so viel wie ausspähen, auswendig machen auf Englisch bedeutet. Es wurde 2024 aufgezeichnet und zunächst im digitalen Format beim Label Toski Records herausgebracht. Ende Mai 2025 wurde es erneut im Bukarester Goethe-Institut im Rahmen einer Live-Session vorgestellt, wobei nebst den Protagonisten auch rumänische Musikerkollegen als Special Guests auftraten. Das Album enthält insgesamt 6 Musikstücke, allesamt Kompositionen des italienischen Musikers, von denen wir heute 3 hören wollen. Als erstes hören wir Hopefulness von und mit Paolo Profeti am Altsaxophon, begleitet von folgenden Musikerkollegen: dem österreichischen Musiker Sigmar Brecher, Bassklarinette, den Italienern Michele Bonifati, Gitarre, Giacomo Papetti, Kontrabass und Bassgitarre und Alessandro Rossi, Schlagzeug, sowie der rumänischen Vokalistin Mariana Arsene als Special Guest.
We'll be right back.
Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, die heute dem neuesten Album Peer Out des in Bukarest lebenden italienischen Saxophonisten Paolo Profeti gewidmet ist. Ihr Gastgeber ist Sorin Georgescu. Als nächstes hören wir das Stück Brother Floyd, das dem im Mai 2020 bei einem umstrittenen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner George Floyd gewidmet ist. Nebst Paolo Profeti and European Collective hat hier auch der rumänische Jazz-Trompeter Sebastian Burnici einen Gastauftritt. Zum Schluss hören wir das namensgebende Stück vom Album Peer Out von und mit Paolo Profeti und dem European Collective, das 2024 beim Label Toski Records erschienen ist und Ende Mai 2025 eine Neuauflage mit einem Live-Konzert im Bukarester Goethe-Institut erfuhr. Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und überlässt sie den Klängen der Musik.
hören Radio Rumänien international.
Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
Willkommen in der Wirtschaftsecke. Ein folgenschweres Urteil ist neulich aus Luxemburg zu hören gewesen. Der dortige Gerichtshof der Europäischen Union hat die Gültigkeit der EU-Richtlinie über angemessene Mindestlöhne bestätigt, zumindest zum Teil. Das Urteil stärkt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Tarifverhandlungen zu fördern und Aktionspläne zur Ausweitung der Tarifbindung vorzulegen. Mit der Entscheidung bekräftigt der Gerichtshof, dass die EU das Recht hat, für faire Löhne und menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu sorgen. Gleichzeitig hat das Gericht aber jene Vorschrift gestrichen, die den Staaten verbindliche Kriterien für die Berechnung und automatische Anpassung der Mindestlöhne vorgab. In Rumänien warnt der nationale Gewerkschaftsblock BNS, er werde die EU-Kommission einschalten, sollte die Regierung den Mindestlohn einfrieren, wie gerade in mehreren Kreisen diskutiert wird. Denn nach Ansicht dieses großen Dachverbands in der rumänischen Wirtschaft bleibt Rumänien dennoch verpflichtet, die im nationalen Wiederaufbauplan festgelegte Anpassungsformel für den Mindestlohn anzuwenden. Das Land habe dort ein klar definiertes Ziel, nämlich einen dreiseitigen Mechanismus zur Festlegung des Mindestlohns, der bereits durch einen Regierungsbeschluss umgesetzt wurde. Dieser verknüpft den Mindestlohn mit Produktivität, Lebenshaltungskosten und Wirtschaftsentwicklung, eine Vorgabe, die Rumänien gegenüber der Europäischen Kommission übernommen hat, um eine planbare und nachhaltige Methode der Lohnanpassung sicherzustellen. Die Gewerkschaft erinnert daran, dass dieses Reformziel im Jahr 2021 von der damaligen Regierungskoalition beschlossen wurde. Umso unverständlicher sei nun die Haltung von Spitzenpolitikern aus diesen Koalitionsparteien, die eine Lohnstagnation fordern, denn die drei Parteien sitzen auch heute im Regierungsbündnis. Die Gewerkschaft verlangt, dass die Regierung die Formel aus dem Beschluss anwendet, die Sozialpartner einschaltet und die Tarifverhandlungen auf Branchen- und Betriebsebene ankurbelt. Andernfalls drohten EU-Sanktionen. Das Reformziel im Wiederaufbauplan kann nicht aufgehoben werden, da laut EU-Regeln die Reformen unumkehrbar sind. Wird die Berechnungsformel ignoriert, riskiert Rumänien EU-Gelder zu verlieren, warnte der Arbeitnehmerverband. In Brüssel tobt der Kampf um die Verteilung der Mittel im nächsten EU-Haushalt. Für mehr Geld, das Landwirten und Regionen zukommt, will der rumänische EU-Abgeordnete Siegfried Mureșan gesorgt haben. Er ist Chefunterhändler des Europäischen Parlaments für den Haushalt der Europäischen Union im Zeitraum 2028 bis 2034. Mureșan kündigte eine wichtige Änderung im Entwurf der Europäischen Kommission an. Nach massiver Kritik von Landwirten und weniger entwickelten Mitgliedstaaten gibt die Kommission jetzt nach und nimmt Abstand von Plänen, Agrar- und Kohäsionsmittel zu kürzen oder an Reformauflagen zu knüpfen. Die Kommission lenkte nach Gesprächen zwischen Ursula von der Leyen, Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und der dänischen Ratspräsidentschaft ein. Die neue Version stärke die Rolle der Regionen, die Bedeutung der gemeinsamen Agrarpolitik und die Beteiligung lokaler Behörden. Ursprünglich wollte die Kommission die europäischen Mittel ähnlich wie im Post-Corona-Wiederaufbauplan an Reformen und Meilensteine binden, ein Konzept, das das Parlament mit Unterstützung der großen proeuropäischen Fraktionen ablehnte. Mureșan erklärte, die überarbeitete Fassung sichere nun mindestens 10% der nicht zugewiesenen nationalen Mittel für ländliche Räume. Außerdem dürften die Mitgliedstaaten die Kohäsionsfonds im Vergleich zur laufenden Finanzperiode um höchstens 25% kürzen, und das nur mit einer klaren Begründung. Nach 4 Monaten Verhandlungen ist das eine sehr gute Nachricht für Landwirte und örtliche Behörden in Rumänien, sagte er. Auf Drängen des Parlaments müsse die regionale Ebene künftig in allen Phasen der nationalen Planungen einbezogen werden. Bürgermeister und lokale Vertreter wüssten am besten, wohin EU-Gelder fließen sollten, betonte Siegfried Mureșan. Die Gespräche zwischen Kommission und Parlament gehen weiter. Die endgültige Entscheidung fällt im Europäischen Rat, wenn die Staats- und Regierungschefs über den Finanzrahmen 2028 bis 2034 beraten. Das Außenhandelsdefizit Rumäniens ist im Jahresvergleich noch tiefer ins Minus gerutscht. Im September beliefen sich die Exporte auf rund 9 Milliarden Euro, die Importe auf etwa 11,5 Milliarden Euro. Das Handelsdefizit lag damit bei etwa 2,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Exporte allerdings um gut 9%, die Importe um nur rund 6%. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Im August war erstmals seit Jahresbeginn ein Rückgang der Importe verzeichnet worden. Im September zogen sie wieder leicht an, jedoch auf jeden Fall langsamer als die Exporte. In den ersten 9 Monaten des Jahres erreichten die Ausfuhren rund 72 Milliarden Euro, die Importe etwa 97 Milliarden. Das Handelsdefizit lag somit bei 24,5 Milliarden Euro, rund 1 Milliarde mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ein Plus von gut 4%.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rri.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.